direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen beiden genialen Kollegen, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo. Wir sind aufgestiegen, oder? Von wunderbar zu genial.
Ja, aber schon seit einigen Folgen. Echt? Tatsächlich.
Ist mir jetzt erst aufgefallen.
Naja, so hören wir einander gut. So hören wir einander zu, ne? Ist ja auch was schön. Lässt tief blicken und tief wollen wir auch heute in unser Thema einsteigen. Wir sprechen ja immer noch über Genuss und wir haben über ASMR gesprochen, über auditiven Genuss. Wir haben darüber gesprochen, was wir uns gerne angucken, was wir gerne anfassen. Und heute sprechen wir über meine liebste Sinnesmodalität, nämlich das Schmecken. Und kurz zur Einordnung, wir nehmen diesen Podcast immer sehr spät abends auf und deshalb würde ich einfach mal an Marius und Klaus fragen, was gab es denn bei euch zum Abendessen?
Tja, Abendessen, ja, ein interessantes Thema. Also ich habe relativ viel Käse gegessen, daran erinnere ich mich, und ich hatte ein sehr leckeres Bier dazu. Und was hatte ich noch? Ich hatte eigentlich sonst fast nichts dazu, ehrlich gesagt, weil ich versuche am Abend tatsächlich Kohlenhydrate ein bisschen zu reduzieren, damit ich dieses Bier noch trinken kann. Das ist meine Einstellung, ja, genau.
Marius, was gab's bei dir?
Ich hatte so eine Tiefkühlpizza 4 Käse, so eine, die so hoch backt im Ofen und ganz viel flüssigen Knoblauch drauf. Naja. Damit das Ding irgendwie Geschmack kriegt, muss ja auch.
Also was richtig Nachhaltiges, merke ich schon. Also
richtig so nachhaltig, ja.
Aus der Plastikverpackung rausgerissen und dann sowas richtig Feines, selbstgebackenes.
Umluft, ja.
Okay.
Also ich hatte auch eine Tiefkühlpizza. Ja, wahrscheinlich jetzt sehr zur Frustration meiner Mutter, die, wenn sie diesen Podcast hört, weil sie sich denkt, so,
es hat nichts geholfen. Es ändert sich doch nichts.
Ja, aber Essen soll unser Thema heute sein. Wir sprechen darüber, was uns gut schmeckt. Und dann einfach mal auch wieder eine Frage an euch beiden. Ist es denn nur das Schmecken, was entscheidend ist? Also kann man das singulär sehen oder was spielt noch eine Rolle?
Also bei Geschmack ist es jetzt erstmal per Definition so, die meisten denken, dass es sehr, sehr viel über den Rachenraum funktioniert, weil man das auch mal irgendwann so gelernt hat, wahrscheinlich in Biologie, dass es sehr viel über die Zunge geht. Die Zunge hat tatsächlich einige Kapazitäten, die das tatsächlich zum Schmecken, zur Gustatorik verhilft. Aber ohne Olfaktorik, also ohne das Riechen, ist im Prinzip das Schmecken sehr, sehr vereinfacht. Und du kannst eigentlich fast nichts unterscheiden. Also nur in der Kombination mit der Olfaktorik ist es tatsächlich möglich. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Geschichte. Du hast beispielsweise über visuelle Faktoren hast du eine grobe Einordnung, was es überhaupt ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also so ein, im Prinzip, ich nenne das manchmal Scenario-based Gustatorik oder also Szenario-basiertes Schmecken. Du brauchst tatsächlich den visuellen Sinn, beziehungsweise mindestens das kontextuelle Framing. Du musst sozusagen einigermaßen wissen, was es ist. Du brauchst die richtigen Erwartungshaltungen. Das kennt jeder. Es gibt nicht an sich das gute oder schlechte Schmecken, sondern es gibt eher das konsistente Schmecken. Und konsistent bezieht sich darauf auf die Erwartung, aber auch, dass die Sinnesmodalitäten zusammengehören. Und selbst sowas wie Akustik, vielleicht kommen wir ja nachher noch darauf zu sprechen, dass man tatsächlich selbst zu Akustik und Schmecken tatsächlich Cross-Modalitäten aufbauen kann. die sehr, sehr interessant sind. Das heißt, klassisches Beispiel, das tatsächlich relativ gut mittlerweile untersucht ist, ist so dieser Chips, dieses Krachen von Chips, wenn du das eben tatsächlich ein bisschen krachiger gestaltest, dem Potato Chip, oder wenn du das tatsächlich einspielst, dass es über Mikrofone, dass das mehr kracht, dann findest du das auch leckerer und dann hast du auch das Gefühl, dass es sich im Gaumen tatsächlich angenehmer anfühlt. Also das ist alles, hängt alles miteinander zusammen.
Oder auch das berühmte Gletscherknacken des Magnum-Eises, wenn reingebissen wird, was natürlich da verbunden wird. Aber trotzdem werden ja unsere Erwartungen tagtäglich, zumindest wenn wir Produkte kaufen, für die aggressiv geworben wird, enttäuscht. Denn es gibt ja die Berufssparte des sogenannten Food Designers, ne? Also die Menschen, die Essen für Werbezwecke enorm aufpeppen, dass es halt extrem gut aussieht. Aber das hat dann wenig mit der Realität zu tun. Aber warum kaufen wir es denn trotzdem oder schmeckt es uns trotzdem, wenn unsere Erwartung doch enttäuscht wird?
Ja, also Marius will nichts dazu sagen, sonst würde ich was sagen, aber ansonsten.
Sag gerne, ich bin jetzt gerade am Überlegen, aber so spontan.
Also ich meine, es hat natürlich, die Sache ist auch wiederum vielfältig. Also warum sind wir enttäuscht? Weil wir vielleicht irgendwann diese Wirkmechanismen verstehen. Ne? Und es ist aber so, die Dinger funktionieren schon relativ gut. Also sowas wie Food Design ist tatsächlich etwas, was Jahrtausende lang gut funktioniert hat. Und letztendlich machen wir bei jedem guten Gericht machen wir im Prinzip Food Design. Aber das, was ihr vorhin beschrieben habt, warum ihr tatsächlich diese, sage ich es mal ganz offen, diese bedenklichen Dinge esst, wie eine Fertigpizza. Warum sage ich das übrigens? Nicht, weil ich jetzt der Meinung bin, dass sozusagen etwas, was aus einer Tiefkühlgeschichte tatsächlich schlecht sein muss, aber die meisten Sachen dieser Art sind halt einfach, wir wissen nicht so richtig, was da drin ist, beziehungsweise wir beschäftigen uns nicht genügend damit und sie haben eben meist Dinge drinnen, die es sehr stark konservieren, sonst würde es ja verderben. Und das ist etwas, was durchaus bedenklich ist bei einem Produkt, was man eigentlich relativ einfach und sehr, sehr lecker selber machen kann, was dann eben so eine eigene Note, einen eigenen Charakter hat, wo man sozusagen selber Hand angelegt hat und zum Schluss doch sich selbst irgendwie ein bisschen verblüffen kann. Deswegen plädiere ich ja auch immer dafür, dass man tatsächlich alles im Prinzip versucht, selbst zu machen, aber man kann ja auch Teile davon wiederum einfrieren. Deswegen habe ich kein Problem mit Einfrieren. Das ist ein Kulturgut, dass man das machen kann, dass man Sachen konserviert, beispielsweise durch Kälte oder durch Salz oder durch Zucker. Durch viele Sachen kann man das ja konservieren. Aber tatsächlich ist es so, meist hat man irgendwann das Gefühl, Mensch, das war doch eigentlich was ganz, ganz Tolles und Leckeres und da ist eine super Story dahinter und dann plötzlich merkst du, nee, das ist ja ganz was anderes. Wir merken plötzlich, das ist nicht einzigartig beispielsweise, es ist nicht singulär, das ist zum Beispiel aber auch nicht irgendwas, was tatsächlich diese Geschichte, die angeblich dahinter steckt, tatsächlich verkaufen kann. Das ist nicht authentisch. Ja, wir haben dazu mal ein eigenes Forschungsprojekt gemacht, das hieß authentisches Marketing, wo wir genau solche Prinzipien mal entwickelt haben und bei uns war eben authentisches Marketing wirklich was Authentisches. Oftmals wird es aber so verwendet, naja, das ist wiederum so ein Marketing-Trick, dass man sagt, wir bringen so Authentizität rein, das aber eigentlich gar nicht wirklich gelebt ist, sondern wir erzählen da nur eine Geschichte, die ist halt gefaked, aber die hört sich gut an. Und irgendwann kommen die Leute dahinter, sind total enttäuscht und sind vielleicht dann sogar bereit, sich gegen das Produkt oder gegen die Firma sogar aufzulehnen und andere zu motivieren.
Aber es ist doch eigentlich ein bisschen ernüchternd, wenn man sagt, okay, anscheinend gibt es ja zwei Prozesse, die mit einem gewissen Break ineinander übergehen aber nicht so flüssig ineinander übergehen, wie man es vielleicht denkt. Also man sieht eine Werbung für ein Produkt, es sieht total toll aus, es verspricht gut zu schmecken und daraus resultiert dann die Kaufentscheidung unsererseits. Und sobald wir das Produkt gekauft haben und in der Hand haben, passen wir eigentlich unsere Erwartungen schon an und sagen, naja gut, es sieht auf keinen Fall so aus wie in der Werbung, aber basierend auf diesen neuen Erwartungen schmeckt es dann doch ganz gut oder ich kaufe es vielleicht ganz doch. Also,
ja, oder es ist wenn einfach, genau, oder es ist einfach verfügbar. Ja, oder es ist einfach zu haben oder günstig. Ja. Ja.
Jetzt hast du über Hören gesprochen beim Essen, du hast über Sehen gesprochen. Ich finde, die wichtigste zweite Sinnesmodalität neben dem Schmecken und dem Riechen, gut, das fasse ich jetzt einfach mal zusammen, ist tatsächlich die Textur des Essens. Mhm. Die ist für mich unfassbar wichtig. Beispiel zum Beispiel, ich liebe den Geschmack von Tomaten. Großartig. Liebe Tomatensoße, ich mag Tomatensuppe. Allerdings mag ich zwei Sachen nicht. Rohe Tomaten, aufgrund einfach der Konsistenz. Und zweitens, das ist so eine Eigenart von mir, ich mag nicht gerne kaltes Essen, deshalb mag ich kein Ketchup. Weil das kalte Ketchup aus dem kalt und Tomaten, das passt bei mir nicht zusammen. Also Gazpacho ist auch etwas, was mir durchaus schmeckt, aber ich muss mich doch überwinden und ich denke mir, naja, es schmeckt schon ganz gut, aber warm wäre es halt noch besser. Und deshalb kein Ketchup und keine rohen Tomaten für mich.
Aber wiederum spannend, du sagst am Anfang, Textur wäre dir so wichtig, aber zum Schluss ist die Gazpacho, also ich meine, wenn du eine relativ grobe Tomatensauce hast, merkst du ja schnell, dass es gar nicht so unähnlich ist von einem Gazpacho oder kann wenigstens so sein, wenn sie beide handwerklich gut gemacht sind, aber das ist eben bei dir auch nochmal zusätzlich und das ist nicht nur Textur, sondern es ist tatsächlich, aber gehört trotzdem zu Haptik und zwar einer Mundhaptik, die Temperatur. Die Temperatur vergessen auch die meisten und es gibt tatsächlich Menschen, die mögen einfach beispielsweise auch zu bestimmten Tageszeiten, zum Beispiel abends, nicht ein kaltes Essen. Die sagen so ein klassisches deutsches Abendbrot, irgendwie eine Scheibe Brot und ein Wurst drauf oder ein Käse, das ist nichts für mich. Ich brauche was Warmes oder ich brauche einmal, das kennt man auch oft, ich brauche einmal am Tag mindestens was Warmes. Das ist mir sonst zu wenig. Ich kann das übrigens sehr, sehr gut nachvollziehen. Also mir geht es auch manchmal so, dass man einfach tatsächlich Lust hat auf was Warmes, aber es ist auch nicht so, dass man jetzt tatsächlich immer was Warmes haben will oder immer was Kaltes, sondern bei manchen Sachen passt das eben nicht zusammen. Bei dir ist es jetzt sehr, sehr spezifisch eben mit den Tomaten, dass du sogar sagst, du bist so ein richtiger Liebhaber von Tomaten. Die Frage ist übrigens auch, warum du oder ob du bestimmte Tomaten wiederum, es gibt unfassbar viele Tomaten, also jedem, der das sozusagen noch nicht richtig erlebt hat, sollte einfach mal, wenn Corona einigermaßen wieder im Griff ist, soll einfach mal nach Bamberg gehen in den Hopfengarten und dort einfach, auch wenn der Hopfengarten heißt, hat er nicht nur Hopfen, sondern züchtet meines Erachtens ein bisschen über 100 verschiedene Sorten von Tomaten oder ist auf jeden Fall fähig, das zu machen. Ob es jedes Jahr das tatsächlich schafft, das kann ich jetzt nicht sagen. Und das ist unfassbar, wenn man tatsächlich mal Tomaten probiert hat, die beispielsweise niemals in den Handel kommen würden, weil sie A, vielleicht farblich sehr merkwürdig sind, viel zu groß sind und vor allem viel zu weich sind. Das heißt, die fasst du an und schon beim Ansehen fasst, ist es so, dass die schon Schadstellen haben. Also sind unfassbar lecker und einfach sich das nicht mal entgehen lassen und es sich mal anschauen und dann vielleicht auch mal revidieren, dass Tomate an sich wahrscheinlich gar nicht nur super ist, sondern manche sind besonders toll zu bestimmten Gerichten und vielleicht wirst du auch die ein oder andere Tomate ansehen, die dann vielleicht auch kalt zu essen ist, weil es ist tatsächlich eine riesige Bandbreite. Aber ich finde das sehr, sehr spannend, dass du das eben so unterscheidest und trotzdem ein Liebhaber bist von Tomaten und das ist kein Widerspruch, sondern du würdest wahrscheinlich zum Schluss sagen, wenn du es ganz genau sagst, du bist ein Liebhaber von tatsächlich warm aufbereiteten Tomaten. Ja, ist auch okay.
Ja. Also das hat sich bei mir dementsprechend auch verändert. Ich war früher wesentlich mäkliger, was das Essen angeht. Und jetzt passt es tatsächlich. Und ich mag zum Beispiel auch Ketchup in einer gewissen Art und Weise doch, nämlich wenn es auf meiner heißgeliebten Currywurst ist, über die wir ja schon in unserer Weihnachtsfolge gesprochen haben. Wobei das natürlich auch kein direktes Ketchup ist, sondern eine spezielle Soße, weniger Zucker, auch eine andere Temperatur, da kommt es wieder. Ne? Es ist, weil sie ja davor wirklich aufgekocht wird. Also das spielt auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und auch beim Thema Haptik und Erwartung, auch ein anderes Beispiel aus der wunderbaren fränkischen Küche, die man ja, wenn man eine Schwäche für Fleisch hat und auch ohne eine Schwäche für Fleisch, da gibt es auch Möglichkeiten, wenn auch nicht so viele, sehr zu schätzen weiß. Schwarte oder Kruste auf Braten auf Schäuferler. Es gibt meiner Meinung nach nichts Schlimmeres, als einen Schäuferler zu bekommen und man beißt in die Kruste und anstatt, dass sie kracht, dieses signifikante Geräusch von sich gibt, beißt man auf Gummi und man muss eventuell ja, 2-3 Minuten drauf rumkauen, tatsächlich. Und das ist halt, ja, also da auch werden wieder die Erwartungen enttäuscht, was dann dazu führt, dass das Essen nicht so gut schmeckt, auch wenn der Rest total vielleicht super ist, wie es sein könnte, wenn die Kruste doch nur so krachend wäre, wie sie sein sollte.
Aber das ist ein spannendes Beispiel, was du nennst. Es gibt ja ein Pendant dazu, also Schäuferler, vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ja tatsächlich das Schulterstück, links oder rechts, vom Schwein und hat eben eine ziemlich starke Schwarte, aber charakteristischerweise eben auch so ein Schaufelknochen, also schaufelförmigen Knochen. Und es ist so, es gibt ja ein Pendant dazu, also nicht, dass es das gleiche Stück ist, aber tatsächlich gibt es die Haxen, die Schweinshaxen im Oberbayerischen oder auch im Niederbayerischen. Das heißt, der Bereich des unteren Teils der Extremitäten, die man eben auch so backt, dass man tatsächlich so eine Kruste hat. Und da ergibt sich jetzt was ziemlich Perfides, nämlich dann, wenn es nicht handwerklich richtig gut gemacht ist, wird einfach von externen Dienstleistern mittlerweile, weil die Leute so unglaublich drauf stehen, auf diese Schwarte, auf diese Kruste, auf diesen krossen Geschmack, wird das tatsächlich extern eingekauft. Teilweise wirklich von sehr weit entfernten Ländern. Die dann eben noch daneben gelegt werden und die Leute sind vollkommen begeistert. Aber wenn sie es eben jetzt rausfinden, dass das ja gar nicht von diesem Schwein ist, dass das gar nicht tatsächlich noch nicht mal der Heimatregion entspricht, sondern aus wirklich Fernost kommt und dass das eben dazugelegt wird und einfach nur deswegen, weil die Leute erwarten, dass man ganz, ganz viel davon hat, dann ändert sich schnell die Einstellung. Bei manchen, die werden das billig in den Kauf nehmen und sagen, ja, je mehr, umso besser. Und manche sind zutiefst entsetzt und sagen, das will ich eigentlich nicht haben, das unterstütze ich nicht. Und dann schmeckt das plötzlich nicht mehr. Und dann merkt man auch, wenn es zu viel wird, und das ist ja auch das Spannende bei Geschmack, wenn es eben zu viel ist, dann kann es sein, dass du das immer mehr isst und immer mehr aufnimmst. Aber so richtig der Genuss, und das ist eben was Spannendes, auf das wir heute unbedingt zu sprechen kommen sollten, Geschmack ohne Genuss ist eben doch etwas, was nicht so besonders lang anhält. Und dann ist es doch eher sowas wie, naja, das hat einen ganz guten Geschmack und davon isst du vielleicht viel. Aber erst durch den Genuss wirst du dessen gewahr, was da wirklich dahinter steckt. Und dann kann das sogar sein, dass wenn du sagst, okay, das ist sagenhaft gut, dieses Stück, aber es ist nur ganz, ganz wenig. Aber deswegen ist es für mich auch sowas Besonderes und was Heiliges und das esse ich vielleicht als erstes. Und dann ist es weg oder ich halte mir noch so ein Stückchen auf. Das kennt jeder auch von sich, dass man so ein Lieblingsstück vielleicht ein bisschen zurückhält. Und dann isst man es ein bisschen später und dann ist es aber was ganz Besonderes und sagt zwar, Mensch, das könnte viel mehr sein, aber eigentlich ist es genau wichtig, dass es eben limitiert ist.
Ja. Es gibt auch Essen, was betroffen macht, nenne ich es mal. Also Essen, wo man, bevor man sich das reindrückt, ganz genau weiß, dass es einem danach nicht so gut gehen wird, dass man vielleicht ein Völlegefühl hat, dass man sich vielleicht auch ein bisschen schämt, das gerade weggegessen zu haben. So eine Tüte Chips hat bei mir oft diesen Effekt, dass ich mir sage, ich stehe im Supermarkt und denke mir so, gut, wenn ich mir jetzt die Tüte Chips kaufe, die ist heute Abend weg, die ist sehr, sehr schnell weg. Ich fühle mich danach nicht unbedingt wohl. Ich weiß, dass es nicht gesund ist. Auf die letzten Krümel genieße ich es auch nicht mehr so viel, aber die Tüte landet trotzdem in meinem Einkaufswagen und wird dementsprechend dann innerhalb von 15, 20 Minuten weggeatmet. Und tatsächlich tritt genau der Effekt ein, den ich vorhergesagt habe, nämlich, dass ich sage, boah, das war vielleicht nicht so gut für dich. Ich kann mich dann auch langfristig ein bisschen zurückhalten. Also früher habe ich das wesentlich öfter gegessen als heute. Aber man lernt anscheinend doch irgendwann. Man lernt es einfach irgendwann nicht.
Und gerade dieser Rest, der dann total übersalzen ist, also und dann auch so klein, kleinteilig nur noch angelegt ist, ja, wo du eigentlich nur noch Gewürze hast und auch du merkst, dann eigentlich ist da der ganze Dreck ist eigentlich zurückgeblieben, weil es sind natürlich überwürzte Sachen und das ist ja auch genau der Grund, warum du natürlich eigentlich nicht aufhören kannst. Es ist, es entspricht sozusagen wahrscheinlich evolutionär genau dem, was du brauchst. Das sind eben diese Salze drin vor allem, die man eben eigentlich zum Leben brauchte, die immer in der Evolutionsgeschichte praktisch in allen Regionen der Welt Mangelware waren. Und dann isst du und isst du und isst du. Aber es ist halt so, wir haben mittlerweile zu viel Sodium im Essen und wir haben zu viel Pfeffer und was weiß ich alles drinnen und natürlich auch Geschmacksverstärker, die vielleicht auch dabei waren, die aber genau das bedienen, was du eigentlich sozusagen evolutionär immer wolltest, weil es immer mit was Nahrhaften vermutlich oder eben mit seltenen, was du brauchst für den Körper, tatsächlich einherging. Und das können wir nicht wirklich mehr steuern. Also du kannst eigentlich das nur, und das ist aber auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man das ab und zu mal macht, dass man einfach sagt, okay, ich habe da eine riesige Packung jetzt gekauft und ich packe mir die wirklich ab. Ja, also ich sage einfach, das gibt jetzt nicht mehr. Also ich verschließe die wieder, mach die wieder in den Schrank und egal, was da kommt heute Abend, außer jetzt kommen noch Freunde dazu, dann kann man natürlich, muss man nicht gastunfreundlich sein, aber dass man einfach sagt, nee, es ist Schluss, weil ich weiß ganz genau, was eigentlich der Ausfluss des Ganzen ist, dass es mir eigentlich so ein bisschen schlecht ist, Völlegefühl und trotzdem noch ein Hunger und danach esse ich dann wahrscheinlich in der Nacht auch noch ganz viel, trinke vielleicht noch ein Bier oder irgendwas, weil es mir einfach auch sowas von brennt, weil es einfach viel zu viel Salz war. Also Genuss hat sehr viel damit zu tun, auch mit so einer Selbstregulation und das ist auch eine spannende Sache und wenn du dich dann damit beschäftigst, wie tatsächlich auch mal so diese einzelnen wenigen Sachen sich unterscheiden, dass du vielleicht auch mal ab und zu mal unterschiedliche Produkte nebeneinander testest oder eben, das ist eben mein Plädoyer immer, dass du versuchst, den Genuss selber zu schaffen, vielleicht zum Beispiel sowas mal wie ein Chip, was unglaublich schwierig ist, im Prinzip das selber daheim gut hinzukriegen, weil man meist die Einrichtungen nicht dazu hat, aber einfach mal sieht, wie krass der Unterschied dann doch nochmal ist, wenn du es selber gemacht hast oder von jemandem gemacht haben lässt, der sich eben damit auskennt.
Meine Frage an Marius. Marius, bist du eher ein Gourmet oder ein Gourmand? Zur Erklärung, ein Gourmet ist das Klassische, jemand, der gerne gut isst. Und der Gourmand ist jemand, der auch noch dazu sehr gerne viel isst, also ein lecker Maul, würde man sagen. Was bist du eher? Oder bist du vielleicht beides?
Was wäre jetzt die sozial erwünschte Antwort? Ich meine, ich habe heute eine Fertigpizza mit Knoblauch drauf, mit flüssigem Knoblauch gegessen. Vielleicht beantwortet das schon ein bisschen deine Frage.
Aber nur eine, oder?
Ja, weil zwei also, gleichzeitig im Ofen gehen ja nicht gescheit hoch, also.
Ja. Aber gut, dass du dieses Stichwort lieferst, der soziale Kontext. Und darüber sollten wir jetzt unbedingt reden, denn das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Der Kontext, in dem Essen stattfindet, unterscheidet sich ja von Kultur zu Kultur. Und auch wieder direkt die Frage an Marius: Was hältst du von der deutschen Esskultur? Ich meine, Klaus hat das vorhin schon angesprochen, ne, dass die deutsche Brotzeit zum Abendessen. Wie stehst du der deutschen Esskultur?
Also ich habe mit dem deutschen Kulturbegriff eh so ein ziemliches Problem, weil Deutschland da so heterogen ist. Also wenn man 2 Stunden in den Norden fährt, ist es eine ganz andere Küche, als wenn ich 6 Stunden in den Süden fahre. Da ändert sich gar nicht so viel jetzt zur fränkischen Küche. Ne? Also hier ist auch Haxe auf dem Speisekarten und die kriege ich halt in Oberbayern genauso. Während wenn ich ein bisschen nach Norden fahre, gibt es auf einmal keine Klöße mehr, sondern Kartoffeln. Also eigentlich ist Deutschland das die falsche Gebietsform, um über Küche zu reden, weil das viel zu heterogen ist, wie in anderer Hinsicht auch sprachlich zum Beispiel mit den ganzen Dialekten. Also wenn, dann müssten wir, denke ich, über fränkische Küche reden, weil selbst wenn wir von bayerischer Küche reden, wo wir fränkische mit reinpacken, wäre das schon recht vereinfachend. Und die fränkische Küche ist schon ziemlich cool. Also um jetzt zu deiner vorherigen Frage nochmal zu kommen, so ein Schäuferler, was dann vielleicht auch ein bisschen zu viel ist und einem ein bisschen Magen liegt, ist halt trotzdem Genuss, weil es so toll schmeckt. Und wie Klaus gesagt hat, die Kruste hebe ich mir dann auch bis zum Schluss auf. Inzwischen, man wird ja älter, kratze ich dieses weiße Fett hinten vorher ab. Das habe ich früher auch noch mitgegessen. Also das ist für mich Genuss. Ich brauche es jetzt gar nicht irgendwie so speziell oder elaboriert oder also dieses Schlemmen bringt mir viel mehr Genuss als jetzt das letzte Quäntchen an ausgefeilten Gewürzkombinationen. Das ist zwar auch mal ganz nett in so einem richtig teuren Restaurant, aber ganz ehrlich, selbst wenn ich richtig viel Geld hätte, würde ich wahrscheinlich trotzdem noch einen Schäuferler essen und nicht irgendwo in ein Sterne-Restaurant gehen. Das.
Aber ich würde trotzdem sagen, dass es etwas gibt wie die deutsche Esskultur. Und zwar jetzt nicht unbedingt bezüglich der Küche, da stimme ich dir absolut zu. Das ist eine enorme Vielfalt, die man auch meiner Meinung nach viel zu wenig erforscht und auch die einfach ja nicht vermittelt wird. Also da heißt also Deutsch, man macht ja oft die Erfahrung, dass Deutsch mit Bayerisch gleichgesetzt wird. Aber die Berliner Küche zum Beispiel, wenn sie denn noch zelebriert wird, hat wenig mit der bayerischen oder der fränkischen Küche gemein und auch nichts mit der norddeutschen Küche. Aber ich würde halt sowas sagen, also dass es ja trotzdem gewisse Skripte gibt, wie man isst in Deutschland, die halt zum Beispiel eben dann auftreten, wenn man zum Beispiel ins Restaurant geht. So. Also es gibt ja nicht umsonst, liest sich der Deutsche, bevor er ins Ausland fährt, oft im Reiseführer die Trinkgeldregelung durch, damit man da auf keinen Fall was falsch macht, weil das ja natürlich Länder gibt, in denen Trinkgeld geben anders gehandhabt wird als hier. Es spielt natürlich auch eine Rolle, wann man isst. Ne? Also in Spanien oder Italien isst man ja teilweise sehr, sehr spät für unsere Verhältnisse, also gegen 9 Uhr abends, während hier ja das klischeehafte Bild eher das Abendessen um 6 ist. Und das meine ich eben damit, diese Art der Kultur, das Essen gemeinsam einzunehmen.
Also was uns auf jeden Fall sehr auszeichnet, ist, dass wir sehr, sehr wenige Gänge haben. Wir haben eben einen sehr, sehr großen Hauptgang. Das ist eigentlich charakteristisch. Wenn überhaupt, dann haben wir klassischerweise eine Suppe, was heute wahrscheinlich kaum mehr jemand nutzt. Aber wir kennen eben nicht dieses vielfältige Antipasti, also im Prinzip eine Vorspeise, dann eben noch ein Vorgericht. Ja, dass man vielleicht ein kleines Spaghetti oder ein Risotto oder irgend sowas hat wie in Italien. Und dann eben Hauptgericht, was aber viel kleiner meist ist in Frankreich oder in Italien oder Spanien. Und dann hat man natürlich noch eine Nachspeise und man hat dazwischen auch noch einen Salat oder man hat dazu einen Salat. Und natürlich hat man auch sowas wie Aperitive und Degustive. Und das ist nicht nur so, dass das ja sowas ist, was man jetzt bei einem ganz besonderen Erlebnis hat, sondern das ist wirklich relativer Standard. Also wenigstens abends ist das ein Standard. Und das kennt man tatsächlich nicht. Auch diese Idee, zum Beispiel am Mittag so unglaublich viel zu essen oder frühstücken. Also in einer, ich erinnere mich noch, ich bin mit Marius mal in Sardinien gewesen und mit der ganzen Forschungsgruppe, also wir waren bestimmt, wie viel waren wir? 15 Leute waren wir bestimmt aus Bamberg. Haben dort ein Haus gemietet und andere waren noch zusätzlich auf Campingplatz und was weiß ich, aber wir waren bestimmt in dem Haus mindestens ein Dutzend Leute, würde ich sagen. Du erinnerst dich noch, in diesem Haus mitten in der Stadt und da haben sich ganz viele unserer Gruppe haben sich dann aufgeregt, dass am Morgen das Frühstück so karg ist. Ja, in Italien ist es üblicherweise einfach, ist es nur ein Keks und ein sehr, sehr leckerer Kaffee meist. Okay, der war da nicht so perfekt, aber es ist eigentlich nur ein Keks oder ein Croissant, ein Brioche oder irgend sowas. Und dazu tatsächlich den Kaffee und ein Cappuccino. Oder du trinkst halt nur ein Espresso auf dem Weg zur Arbeitsstelle beispielsweise. Und das ist für die meisten Deutschen völlig unerträglich. Und wenn du jetzt noch weiter, was weiß ich, in den Osten gehst, nach Prag beispielsweise, in die Tschechische Republik, dann hast du dort also richtig ausgewählte Schinkenauswahl und Fleischauswahl und Fisch auch, also wirklich Heringe und was weiß ich, am Morgen, was wiederum für uns dann wieder ein bisschen heftig ist. Und wenn du nach Schottland kommst, ist da auch ein extrem krasses Frühstück. Und deswegen, da gehe ich schon d'accord, es gibt so eine deutsche Tischkultur wenigstens, aber die Speisen selber, wie sie ausdifferenziert sind, und das ist eben das, was eigentlich originäre Küche ausmacht, sie ist eigentlich immer weise, in einer gewissen Weise weise. Sie nutzt nämlich das, was tatsächlich das Land, die Scholle, wie man früher gesagt hat, tatsächlich hergibt. Also, und das ist ja auch wirklich was ganz wichtig, und das versteht man aber heute nicht mehr richtig. Also es ist so, ob der Süden besser ist als der Norden oder der Westen besser als der Osten, das ist alles Quatsch. Es ist eben adäquater. Wenn du eben in Sibirien keine Früchte mehr anbauen kannst, musst du halt auf was anderes ausweichen. Und solange das so ist, dass du eben vor allem von einer regionalen Speise leben musst oder von den Ernährungsmöglichkeiten, dann wirst du eben auf eine spezifische Küche kommen. Ausnahmen sind natürlich sowas wie große Städte. Du hast Berlin vorhin genannt, dass die nicht so eine außergewöhnliche regionale Küche haben, ist ja dem geschuldet, dass man halt vor allem natürlich ein Umland hat, was jetzt relativ wenig hergab zwar, aber vor allem ja die Möglichkeit hat, einer ganz, ganz wichtigen Stadt, dass sie natürlich Handelswege hat, dass sie international gesegnet ist mit sehr, sehr vielen Küchen und so weiter. Und deswegen hat man dann nicht mehr so eine traditionelle Küche. Das ist aber ein Metropoleneffekt. Aber wenn du aufs Land fährst, zum Beispiel Mark Brandenburg, wirst du plötzlich was Charakteristisches erleben, wenn es dort noch was Originales gibt. Und dann entspricht es einer anderen Logik. Und dann sind wir völlig dort, wo Marius eben vorhin gesagt hat, wir haben eigentlich ganz unterschiedliche Ausdifferenzierungen, was wir essen, welche Arten, welche Teile des Tieres wir essen oder ob wir mehr Früchte essen oder mehr Gemüse und so weiter. Grünkohl, was weiß ich, eher im Bereich so von mittlerem Westdeutschland, und das gibt's bei uns gar nicht. Es wächst sozusagen traditionell einfach nicht, und deswegen kennen wir es nicht und deswegen verstehen wir es manchmal auch nicht. Aber es ist eigentlich ja immer spannend, wenn man wirklich unterwegs ist und dann genau das mal nicht nur versucht zu verstehen, sondern auch einfach sich wirklich erklären lässt, warum gibt's denn das? Und dann kann man vielleicht auch eine Faszination dafür entwickeln, was ich immer sehr, sehr schön finde.
Das finde ich ganz wichtig, was du sagst, nämlich sich auch mal vor Augen zu führen, was alles gegessen werden kann. Also ich sag's ganz ehrlich, wenn es frittiert ist und warm und es liegt vor mir, dann esse ich alles. So. Und das kann irgendein Tier davor gewesen sein, es ist mir relativ egal. Behaupte ich jetzt mal, ohne es jetzt direkt getestet zu haben. Und jetzt zum Beispiel die Idee, dass man sagt, so, das ist ja eklig, dass das gegessen wird. So, es ist ja eklig, dass zum Beispiel in Reihen gegessen wird. Und das wirklich mit diesem Prädikat eklig zu versehen, zeugt ja vor einem unfassbaren Ethnozentrismus in einer gewissen Art und Weise. Dass man sagt, ja, das kommt mir nicht auf den Teller. Aber das, was bei dir nicht auf den Teller kommt, ist in anderen Kulturen eventuell eine Delikatesse. Und nur weil du das eklig findest, ist es noch kein Gottesurteil, dass das auch wirklich eklig ist. Im Gegenzug heißt es vielleicht ja in anderen Kulturen oder in anderen Esskulturen, das, was ich esse, das ist eklig. Wie kann man das machen? Also das finde ich immer ganz wichtig. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass es zum Beispiel bei einem Tier keinen Abfall gibt, sondern je nach Küche kann alles verwendet werden. Und es sollte auch alles verwendet werden. Also man sollte jetzt nicht nur sagen, naja gut, wir schlachten das Tier, nehmen das Filet und der Rest kommt in den Müll. Nee, ganz und gar nicht. Wenn, sollte alles benutzt werden. Und das einfach mal zu sagen, okay, es gibt keine richtige Küche, es gibt keine falsche Küche, sondern es gibt regionale Gegebenheiten, aus denen sich verschiedene Gerichte herausgebildet haben, mit denen man natürlich auch unterschiedlich sozialisiert wird. Mhm.
Ganz genau. Also ich meine, trotzdem ist es natürlich ganz, ganz wichtig, erstmal zu akzeptieren, dass jemand etwas eklig findet. Also Ekel ist tatsächlich was sehr Individuelles. Und wenn jemand sagt, was weiß ich, saure Nieren oder ein saures Lüngerl oder irgend sowas, ein Bäuschall oder irgend sowas, das kommt mir nicht auf den Tisch, das finde ich eklig, ist es völlig, völlig korrekt sozusagen, du kannst dir gar nicht dagegen argumentieren, drück niemandem was rein, was er nicht will, das ist ja gar keine Frage, aber völlig richtig und eine echte, eigentlich eine sehr hochwertige Küche versucht immer alles zu verwenden und hat tatsächlich auch verschiedene Abstufungen, damit umzugehen. Also ein krasses Beispiel ist beispielsweise, kaum jemand kann annehmen, dass man Sehnen essen kann. Also man denkt, naja, alles kannst du eigentlich essen, aber Sehnen und Knochen und so weiter nicht. Du kannst Knochenmark natürlich essen, du kannst aber auch tatsächlich sowas wie Sehnen essen. Du musst nur wissen, wie du sie tatsächlich aufbereitest. Das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, aber tatsächlich haben Kulturen, die eben ja sich nicht umsonst als relative Hochkulturen des Essens tatsächlich bezeichnen, beispielsweise italienische, haben Möglichkeiten gefunden, über langes Nachdenken, was mache ich denn damit? Und das ist natürlich irgendwo erstmal aus der Not geboren, oftmals diese Gerichte, die aber heute hoch geschätzt werden, weil sie eben kaum mehr hergestellt werden können, weil es kaum jemand mehr versteht, wie man es geht, weil das andere ist viel, viel einfacher. Und deswegen sind ja wirklich die Köche und Köchinnen extrem beeindruckend, die einfach sagen, wir gehen jedes Teil einfach mal an und natürlich muss es nicht nur ein Fleisch sein, ein Tier, sondern auch jede Art von Gemüse, Kraut und so weiter. Wir schauen einfach mal, was steckt da drinnen, was können wir daraus machen und merken plötzlich, du kannst unglaublich wirklich kreative Sachen lösen, bis hin zu der Sache, dass du eben beispielsweise deine geliebte Tomatensauce ersetzen kannst, wenn du in einer Region bist, die eben nun mal nicht so gesegnet ist von Licht, von Sonne und von klimatischen Bedingungen, beispielsweise in den Bergen, da hast du zwar viel Licht, aber du hast eben nicht die klimatischen Möglichkeiten und dann kannst du aber beispielsweise aus Pflaumen zurückgreifen und du kannst aus Pflaumen eine fantastische Tomaten in Anführungszeichen Soße machen, die sehr, sehr authentisch schmeckt, sehr, sehr lecker schmeckt und sehr harmoniert, zum Beispiel deinem Pasta-Gericht.
Schmeckt Essen besser, wenn wir es zusammen einnehmen? Ich habe ja im Verlauf dieses Kapitels die steile These entwickelt, dass Genuss etwas mit sozialer Nähe zu tun hat. Und wir haben das ja auch schon mal im visuellen Vers angesprochen, dass es ganz wichtig ist, heutzutage auch schöne Fotos von Essen zu machen und diese auch zu teilen mit anderen. Deshalb die Frage, wenn wir mit anderen Menschen zusammen essen, schmeckt es dann besser? Haben wir dann mehr Genuss?
Also es ist auf jeden Fall eines klar, wenn du beispielsweise jetzt vordergründig eigentlich das fotografierst, dokumentierst und ins Netz stellst und eigentlich sagst, Mensch, das ist ja was wahnsinnig Tolles und schaut mal und so weiter, habe ich wahrscheinlich eine Komponente tatsächlich in dem Moment verloren, nämlich das Soziale. Und das ist was sehr, sehr Tragisches. Und das ist jetzt nicht nur ein Vorurteil, sondern es ist ja natürlich von der reinen Praxis her, wenn du sozusagen jetzt erstmal eine halbe Minute darauf oder das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger, das zu inszenieren, dein Essen, dann sind eigentlich diese ersten wichtigen Momente des Sozialen in Augenschein nehmens. Das ist ja was Tolles, wenn du beispielsweise in Gastwirtschaft gehst, dann kommt das Essen ja meist, das ist ja auch eine hohe Kunst und Kultur, dass das Essen gleichzeitig kommt. Das ist so ein Wunsch einer Küche und auch eines Tisches, dass man als Gemeinschaft das initiiert. Und das ist ja nicht irgendwie nur so eine oberflächliche Sache oder ein abrechnungstechnisches oder wo man sagt, naja, dann sind die auch wieder zur gleichen Zeit draußen, sondern das hat ganz, ganz viel genau mit dem Punkt zu tun, das du ansprichst. Und das kann man schwierigerweise messen, aber es ist tatsächlich so, vom Gefühl her ist es was ganz, ganz Tolles, gemeinsam tatsächlich zu essen, wenn man selber das will. Also ich meine, es gibt natürlich einzelne Personen wiederum, die ein bisschen anders ticken und die das nicht wollen und die vielleicht auch nicht beobachtet werden beim Essen. Aber es ist tatsächlich so, fast jeder erlebt das, wenn man mal alleine unterwegs ist, was weiß ich, in einer Geschäftsreise oder eben auf einer Reise und du setzt dich irgendwo rein. Alleine die Zeit, das sollte man einfach mal auf die Uhr schauen, wie lange brauchst du, wirklich, wenn du dir ein bisschen eigentlich Zeit nehmen wolltest und hast wirklich noch eingeplant danach eine Nachspeise und noch einen schönen Kaffee und alles Mögliche, trotzdem wirst du ganz viel weniger Zeit benötigen für das Essen, wenn du alleine bist, weil du beispielsweise nicht mal zwischendrin mal auch schaust, was der hat, der andere, vielleicht über das Essen auch sprichst, ja, vielleicht natürlich auch andere Sachen besprichst, aber beim Essen ist es wirklich was besonders Schönes, mit anderen Leuten zusammen zu sein, und es ist tatsächlich ein soziales Event. Und deswegen, wenn man das irgendwie schafft zu zelebrieren mit seinen Mitbewohnern, mit seiner Familie, mit seinen Kindern und so weiter, gemeinsam zu essen und es jetzt nicht einfach nur so ein absoluter Zwang ist, sondern irgendwann man merkt, dass es so ein unglaubliches Event ist, wenn man das macht und das zelebriert, dann gewinnt man sehr, sehr viel.
Und auch wenn ich sage jetzt, dass Genuss etwas mit Nähe zu tun hat und auch im Sozialen stattfindet, heißt es ja noch lange nicht, dass das auch unbedingt so sein sollte. Ja. Und deshalb auch mal jetzt wieder die vorgezogene Hausaufgabe an unsere Hörerin. Überlegt mal, wann ihr das letzte Mal für euch Essen genossen habt. So, und ich bin nämlich der Meinung, dass viele Menschen dieses für sich selbst genießen wirklich lernen müssen, tatsächlich. Weil es eben nicht in diesem sozialen Skript vorkommt, dass man sich zum Beispiel alleine in ein Restaurant setzt und alleine etwas sehr Teures isst, sondern dann ist es vielleicht ja, gut, ich muss jetzt noch was essen, ja gut, dann hole ich mir noch was unterwegs oder ich gehe vielleicht in die Mensa und was und mache das natürlich sehr schnell dann, und Genuss ist ja eigentlich nichts, was mit Schnelligkeit assoziiert wird oder selten. Okay, aber wirklich mal, also ich weiß es noch, als ich das erste Mal wirklich alleine in einem Restaurant saß, ich bin da reingekommen, es war sehr seltsam, ich wurde an den schlechtesten Tisch im ganzen Lokal gesetzt. Also es war auch so ein bisschen, wurde mir auch ja sozial mitgegeben von wegen, naja, das, was du hier machst, solltest du eigentlich nicht machen, weil hier der Tisch, da passen noch mehr Leute rein und was weiß ich. Ja, und ich meine, das Essen, was ich gegessen habe, war sehr gut, es hat mir geschmeckt, aber wie Klaus gesagt hat, so innerhalb von einer Dreiviertelstunde, eine Stunde, war ich dann natürlich wieder draußen, was ja eigentlich nicht der Sinn ist, davon wirklich in ein Restaurant zu gehen. Und ich meine jetzt kein Schnellrestaurant, kein Fastfood, wo das auch noch mal was anderes mit reinspielt, sondern wirklich in ein Restaurant, auch vielleicht in ein teures Restaurant und einfach mal selbst alleine 3-4 Gänge bestellen, man wird doch seltsam angeguckt. Und die Ausrede ist dann sowas wie, naja, ich bin ja auf Geschäftsreise, ich muss mein Spesenkonto irgendwie leer machen. Aber sollte das wirklich die Ausrede sein? Sollten wir nicht wirklich lernen, auch für uns selbst zu genießen, ein Mindestmaß an Genuss herzustellen, was natürlich im Sozialen dann nochmal gesteigert werden kann?
Absolut richtig, aber eben selbst wenn man alleine daheim ist, und das macht wahrscheinlich wirklich praktisch niemand, sollte man eigentlich immer die gleiche Achtsamkeit aufbringen für das Essen, für das Inszenieren. Das ist also wenigstens meine These, weil ich eben denke, das hat eben ja dieses, was ich später dann als Geschmack habe, ist eben auch eine Inszenierung. Wir hatten es ja vorhin schon, also dass es nicht nur so eine Konstruktion ist, dass man sagt, naja, das ist halt Schmecken und dann haben wir auch noch sinnigerweise gesagt, dass es auch noch Geruch ist, sondern es ist eben dieses Framing, also diese Rahmung. Und natürlich kannst du sagen, ja, Entschuldigung, für wen mache ich denn das? Das ist ja nur für mich. Ja, Entschuldigung, also wenn das nicht was Wichtiges, also was weiß ich, wenn man am Abend sich noch, was weiß ich, ein Gürkchen noch aufschneidet und es trapiert und ein bisschen Petersilie dazulegt und dann kann man sagen, naja, das brauche ich ja gar nicht, weil ich bin ja alleine, aber die Logik erschließt sich mir nicht. Also, weil zum Schluss ist es natürlich so, also was gibt's denn eigentlich Tolleres zum Schluss, das anzuschauen und wirklich den Spaß zu haben, das auch wirklich zu essen und sich vielleicht auch mal eine Zeit lang einfach mal zurückzunehmen und einfach zu sagen, okay, jetzt gleich werde ich, und das ist eben nicht ganz gleich, dass man sagt, okay, ich hau das noch währenddessen in die Röhre und dann backt sich das selber, also jetzt sozusagen euch attackierend von eurem Eingangsbeispiel, sondern ich sage einfach, ich nehme mir jetzt einfach diese Zeit, die nächste Stunde koche ich? Und jetzt wird man sagen, ja, du hast wahrscheinlich zu viel Zeit oder sowas. Also ich glaube, das habe ich gar nicht, zu viel Zeit, sondern ich versuche einfach die Zeit dann einfach zu nutzen, um tatsächlich diesen Genuss aufzubauen und tatsächlich etwas auszuprobieren mal, weil ich selber danach merke, wenn ich das dann esse, das macht mir Spaß, mal den Unterschied zu merken. Manchmal mache ich das auch für mich selber, tatsächlich zwei Sachen ein bisschen unterschiedlich verarbeitet, dass ich einfach mal sage, Mensch, kann ich das rausschmecken? Und es macht unglaublich viel Spaß, weil ich plötzlich Produkte besser verstehe und weil ich plötzlich auch merke, da gibt es auch Unterschiede von Temperaturen, was weiß ich. Ich mache vielleicht den Käse, den ich vorhin gegessen habe, tatsächlich den eine halbe Stunde früher raus, um einfach mal zu schmecken, wie schmeckt denn das dann anders? Der eine ist schon zerlaufen, der andere ist tatsächlich noch hart. Beides hat so eine interessante Konsistenz, aber das ist dasselbe Produkt mal gewesen und jetzt ist es trotzdem was anderes. Und da brauchst du manchmal gar nicht so viel, aber du nimmst dich selber so ein bisschen ja mehr raus aus dem Alltag und kannst dann tatsächlich mehr genießen. Und ich plädiere wirklich dafür, weil ich glaube, Genuss und Geschmack hat eben auch nicht nur eine soziale Rolle, also jetzt, wenn ich allein bin, selbst da hat es eine soziale Rolle, dass ich mich selbst auch ernst nehme und nicht einfach nur als ernährungsnotwendige Energievernichtungsquelle sehe, sondern einfach sage, nee, der Mensch will irgendwie auch da genießen. Und es ist eben so, dass ich tatsächlich diesen Geschmack und dieses Geschmackserlebnis nutzen kann, um ein bisschen vom Alltag rauszukommen, von der Arbeit ein bisschen abzuschalten und so weiter. Und mal vielleicht auch zu reflektieren, weil das ist ja auch etwas, durch die Zeit, die ich mir nehme, komme ich ja auf interessante Gedanken und so weiter und versuche das nicht nur als einen Lückenbüßer zu nehmen. Und das extremste Beispiel, was ich vielleicht anführen wollte, ist tatsächlich dieses permanente Denken, man müsste Zeit damit nutzen, also was weiß ich, bin jetzt gerade von Ort A zu Ort B unterwegs und natürlich muss ich das nutzen, indem ich gerade noch was esse oder trinke auf dem Weg. Ich sehe das als einen komplett falschen Weg an. Natürlich kann man das mal machen, das mache ich auch ganz oft, aber es tut mir A nicht gut und B, es würdigt eigentlich nicht das, was dahinter steckt. Und ich komme nicht wirklich in dieses Geschmackserlebnis, Geruchserlebnis und so weiter.
Mir fallen ganz, ganz viele Sachen ein, die ich gerne dazu sagen würde, aber wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ich würde trotzdem daran anknüpfend eben sagen, naja, wenn man jetzt wirklich mal seine Food Bowl, so einen Trend zubereitet und das wirklich schön drapiert, um es dann danach irgendwie auf Instagram oder was weiß ich zu posten, vielleicht einfach mal wirklich das sein lassen, damit man herausfindet, was das wirklich für einen bedeutet. Ob man sich jetzt wirklich darüber freut, dass es schön ist, um des Schönseins Willens, oder ob man sich darüber freut, dass man dafür Anerkennung bekommt. So, das kann natürlich auch gut sein, aber wenn man wirklich das Genießen für sich lernen möchte, dann findet man vielleicht raus, okay, gut, ich muss mir gar keine 2 Stunden morgens leicht übertrieben die Zeit, die man dafür braucht, das machen, sondern vielleicht reicht mir einfach nur Stulle mit Brot, wie es bei uns hieß, und das schmeckt mir viel, viel besser und ich mache vielleicht eben nicht diesen Trend mit tatsächlich. Andere Frage an Marius. Ich weiß, dass du ein durchaus großer Club Mate oder Mate-Fan bist und ich persönlich bin in Berlin-Friedrichshain zur Schule gegangen. Es ist ein Bezirk, der von Hipstern durchzogen ist. Und dementsprechend war Club Mate ein großes Getränk während meines Abiturs. Und ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, es zu trinken tatsächlich. Ich fand es ganz schrecklich, auch aus Dafke tatsächlich. Einfach mal, weil ich die Hipster als Subkultur nicht so toll fand. Aber irgendwann, nachdem ich es ganz oft probiert habe und ich bin auch schon nach Bamberg gezogen, habe ich es getrunken und es war um mich geschehen. Und seitdem mochte ich es. Nachdem ich mich wirklich 3-4 Jahre lang dagegen gewehrt habe und jetzt liebe ich es. Und ich wollte fragen, ging es dir ähnlich oder mochtest du es beim ersten Schluck?
Oh, ich überlege gerade, ob ich es jetzt noch mag. Also es ist immer noch etwas sperrig. Es geht nicht so glatt rein wie ne, irgendein anderer Softdrink. Es muss auch nicht Club Mate sein. Also ich trinke auch gar kein Club Mate mehr, einfach weil ich diese ganzen Kästen nicht mehr schleppen will. Ich habe jetzt einen Hersteller gefunden, da gibt es so kleine Sirupflaschen. Ich mache mal das mit dem Wassersprudler jetzt selbst. Schmeckt eigentlich auch sehr gut und man hat dieses Schleppen nicht mehr. Also dieses Herbe, dieses etwas Sperrige von diesem Mate, das mag ich halt einfach. Ne? Das verleitet auch nicht so zum Runterkippen wie jetzt irgendein starkes, süßer Softdrink, sondern es ist jedes Mal wieder so ein bisschen, vielleicht ist es ähnlich wie Rauchbier, es kostet immer ein bisschen Überwindung, aber dafür ist es dann auch ein besonderer Genuss.
Rauchbier an der Stelle eine Bamberger, eine fränkische Spezialität, ein Bier, was mit Rauchmalz zubereitet wird und dementsprechend einen ganz charakteristischen Räuchergeschmack bekommt, der viele Menschen eben an Räucherschinken erinnert. Also mir wurde es damals angepriesen mit, es gibt hier ein Bier, was nach Schinken schmeckt, und ich habe das für einen Witz gehalten. Und ja, jeder, der nach Bamberg kommt oder der die Flaschen im Supermarkt sieht, sollte auf jeden Fall zugreifen und sich auf diese gustatorische Erfahrung einlassen, tatsächlich.
Da muss
und
man da,
auch, ja, Entschuldigung. Dazu muss man sagen, der Standardhinweis, der kommt, nach dem zweiten schmeckt es dann wirklich. Also nicht nach dem ersten abbrechen, weil man sagt, es wird nicht, sondern man muss es lieben lernen. Ich habe eine einzige Person in meinem Leben getroffen, die es von Anfang an mochte, nach dem ersten Schluck.
Okay, das Spannende ist ja, es schmeckt nicht nach Schinken, sondern der Schinken hat exakt den gleichen Geruch von tatsächlich diesem Buchenholz, auf dem er geräuchert wird, genauso wie eben die Darre tatsächlich von einem Schlenkerler oder vom Spezialrauchbier tatsächlich ja auch auf Buchenholz wird es eben gedarrt, es wird getrocknet, das Malz. Und das Spannende ist eben, zum Schluss merken wir, dass der charakteristische Schwarzwälder Schinken, der das eben auch durchmacht, dieses Heißräuchern über Buchenholz, dass es eben nicht der Schinken ist, den wir hauptsächlich schmecken, sondern es ist tatsächlich dieser charakteristische Rauch. Also das finde ich eben auch was Wichtiges. Also weißt du, wenn du das einfach so hörst, ich bin mir nicht sicher, ob ich am Anfang tatsächlich das Rauchbier so unglaublich geliebt habe. Spätestens als ich, natürlich kommt es auch mit der Menge, da hast du völlig recht, das ist ein alter Spruch, der wirklich stimmt, aber sobald ich das Produkt verstanden habe, fand ich so faszinierend, dass ich eben dieses merkwürdige Gefühl, dass es eben wie Rauchschinken schmeckt, dass ich das abgelegt habe und habe gesagt, ja, und jetzt schmecke ich tatsächlich den Rauch. Und das ist faszinierend, weil mit Fleisch hat es gar nichts zu tun, weil das Charakteristische, das ist eben das Spannende, wenn du Norddeutsche fragst, nach was riecht denn das oder was schmeckt denn das, dann sagen die, ja, das ist doch ganz eindeutig, das ist Räucherfisch. Und auch da ist wieder ganz oft der Buchenrauch, der eben durchzieht durch den Fisch, um ihn haltbar zu machen. Das geht ja auch hier um haltbar machen. Vorhin hat man schon gesagt, mit Salz kann ich das machen, mit Kälte und so weiter. Und das ist nicht an sich was Schlechtes, sondern das ist eben eine traditionelle Form, die es im Mittelalter vor allem gab und die es eben nur nicht nur in Bayern, sondern eben wirklich nur in Bamberg bei zwei Brauereien gibt's das seit dem Mittelalter in Kontinuität. Es gibt viele Rauchbiere auf der Welt, aber in Kontinuität seit dem Mittelalter gibt es nur in Bamberg. Also das Original kommt nach Bamberg und genießt das Original.
Auch ganz wichtig bei Essen, diese Einsicht, die du beschrieben hast, in den Herstellungsprozess und auch in den Geschmack. Also ein Beispiel ist, wenn man dann halt den Wein zu Hause trinkt, und der ist vielleicht ein bisschen teurer, kostet 12, 13 Euro. Für den privaten Gebrauch ist nach oben offen natürlich. Und dann schaut man aufs Etikett und sagt, ja, schmecken Sie die Brombeere, schmecken Sie die Sauerkirsche? Und nachdem man das gelesen hat, bildet man sich ein, das tatsächlich zu schmecken, obwohl man es davor überhaupt nicht geschmeckt hat. Genauso wie wenn man sagt, ja, hier, ich habe diese Soße gekocht. Und diese Soße, die ja ist seit 5 Jahren, seit 3 Stunden hat sie auf dem Herd geköchelt. So, ganz anderes Geschmackserlebnis, als wenn ich sage, na hier komm, ich habe die Soße eben aufgewärmt. So. Vielleicht ist es sogar die gleiche Soße. Es ist, macht auch einen Unterschied tatsächlich, ob ein Bio-Label vorne drauf ist. So, das ändert den Geschmack, das ändert die Einstellung zum Essen, also auch diese Kontextvariablen. Und an der Stelle würde ich Klaus bitten, eine Anekdote zu erzählen, die mir noch im Hinterkopf nachhalt. Es geht um kalten Männerschweiß und Käse. Weißt du, wovon ich spreche?
Also ich habe darüber mal gesprochen. Was ja. meinst du speziell? Also, ich verstehe, welches Sache ist. Also, es ist tatsächlich so, wenn du dekontextualisiert bist, also du weißt nicht, um was es geht, und du nimmst bestimmte sehr, sehr extrem gereifte Käse, die also auch noch einen Edelschimmelanteil haben, dann geht das manchmal tatsächlich in eine Note rein, die du auch als Männerschweiß oder als Schweiß, also es ist tatsächlich Männerschweiß in dem Fall, kannst du das identifizieren. Und das ist dann was Unangenehmes, wenn man es nicht mehr ausblenden kann, kann es sogar sehr unangenehm sein. Aber wenn du jetzt völlig ohne Kontext kommst, also wenn du nicht den Käse siehst und einfach sagst, beispielsweise gibst den Käse unter die Nase und sagst, okay, hör mal zu, hier haben wir wieder was, riech das mal, sagen die Leute, okay, kann ich noch nicht so ganz einordnen, ist dann wahrscheinlich eher so eine Käsenote. Und dann sagst du, nee, das ist übrigens Männerschweiß. Dann finden die Leute das total ekelhaft. Also es ist wirklich was ganz, ganz Ekliges. Und die Leute, die wird's fast schlecht und sagen, boah, gib das weg, sofort. Aber wenn du eben das auflöst und sagst, nee, das ist Käse, dann finden die das sehr, sehr lecker plötzlich. Oder viele finden das lecker. Auch da ist es eben immer wieder wichtig zu sagen, Geschmack ist wirklich individuell. Aber es gibt eben so ein paar Linien. Und bei Männerschweiß finden die meisten das total ekelhaft. Und Käse, finden sie es dann mindestens akzeptabel oder sagen, oh, interessant. Was ja tatsächlich was anderes ist. Und das ist aber was ganz Wichtiges, was man eben zusammenfassen muss zum Schluss und qualifizieren. Ob das, man nennt das manchmal mentales Design, wie man das eben framed, wie man das einbettet, dass man eben sagt, hör mal zu, das ist jetzt zum Beispiel ein spezieller Blauschimmelkäse, der 3 Wochen in einem tatsächlich Höhlensystem in Südfrankreich gelagert worden ist und dort immer wieder gewendet worden ist und mit Salz eingeschmiert ist mit der Hand und so weiter, dann ist das eine tolle Story und es verändert den Geschmack, aber es ist nicht einfach nur tatsächlich eine Manipulation, sondern das ist eben zum Schluss ein Teil des Geschmacks. Der Geschmack ist eben affektiv, der ist aber auch kognitiv. Und das darf man eben nie vergessen. Und wenn man eben sagt, ja, aber Entschuldigung, ich will ja nur den puren Geschmack, der hat nicht ganz verstanden, was Psychologie eigentlich ist. Psychologie ist eben immer das Ganze. Das ist dieses holistische Erlebnis und das holistische Erlebnis bedeutet auch, dass das Narrativ dahinter, dass das Framing, dass das Wissen darüber eine entscheidende Rolle spielt und tatsächlich das nicht nur überlagert, das wäre eben wiederum negativ, sondern zum Schluss ein Teil des Geschmacks ausmacht.
An der Stelle auch nochmal so diese, eine gewisse Art und Weise Unart, auch immer regionale Produkte in Regionen rauszubringen, die nichts mit diesem Produkt eigentlich zu tun hat, aber das dann als Qualitätsmerkmal zu verkaufen. Du sprichst jetzt von dem Käse im Höhlensystem in Südfrankreich. Und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, es gibt auf Föhr ein Weinanbaugebiet. So, jetzt muss man wissen, Föhr liegt unter Sylt, das heißt in der Nordsee. Das ist definitiv keine Weinregion. Trotzdem wird dieser Föhrer Wein verkauft. Und das Föhrer, das Regionale, wird als Qualitätsmerkmal gesehen. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, weiß man überhaupt gar nicht, ob das jetzt wirklich ein Qualitätsmerkmal ist. Genauso wie wenn man mir jetzt den Käse verkauft und sagt, ja, der Käse wird täglich gewendet. Okay, aber ist das überhaupt notwendig? Ich kann auch sagen, ja, dem Käse wird täglich Mozart vorgespielt. Macht das jetzt den Käse unbedingt besser? Nein, aber es wird eben als Teil des Genusserlebnisses verkauft, wie Klaus es gesagt hat, nämlich auf dieser kognitiven Ebene. Und diese Information wird dann verwendet, um auch noch andere affektive Elemente anzusprechen, nämlich zum Beispiel die Heimatverbundenheit. Und dann wird eben der fränkische Blauschimmelkäse total toll, obwohl Franken vielleicht überhaupt gar keine Blauschimmelkäseregion ist. Da bin ich jetzt überfragt. Was ich allerdings weiß, und das benutze ich jetzt einfach mal die letzte letzten 30 Sekunden dieses Podcasts für eine extrem steile These wohlweislich dessen, dass ihr mir aufgrund der Zeit nicht widersprechen könnt. Ich möchte ein für alle Mal klarstellen. Erstens, die Currywurst kommt aus Berlin. Zweitens, die süßen Teigstücke aus Brandteig, gefüllt mit allerhand Marmelade, in Bamberg heißen sie Krapfen, das sind Pfannkuchen, und die dünnen Teigfladen aus der Pfanne, die man dort brät und mit Apfelmus eventuell isst, das sind Eierkuchen. Und damit beende ich diese Folge der Bamberger Psychokalypse und sage tschüss.
Ja, servus, ciao. Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.